Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Die Kinder- und Jugendkriminalität ist deutlich gestiegen. Das ist ein Ergebnis aus der polizeilichen Kriminalstatistik, die gestern offiziell vorgestellt worden ist. Ein paar Zahlen dazu. Im vergangenen Jahr sind mehr als 100.000 verdächtige Kinder ermittelt worden, unter 14 Jahren. Das ist ein Zuwachs von 43% gegenüber 2019, also dem Jahr vor den Corona-Maßnahmen. Die Union fordert jetzt, dass wieder debattiert werden sollte, und zwar darüber, das Alter von 14 Jahren herabzusetzen, ab dem Kinder als strafmündig gelten in Deutschland. Auch Herbert Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, hat sich dazu gegenüber dem WDR geäußert.
Ich bin nach wie vor der Meinung, wir brauchen da eine Grenze, wo Jugendliche auch anders behandelt werden als Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Insofern ist für mich die Frage noch nicht abschließend beantwortet, sondern ich will nur, dass wir nachdenken darüber, wir brauchen ein neues Instrument. Es kann aber nicht sein, dass Kinder und Jugendliche Straftaten begehen und da keinerlei Sanktion passiert.
Reul meint hier die besonders schweren Vergehen wie Mord oder Totschlag. Wie sinnvoll wäre es denn, die Strafmündigkeit abzusenken? Und wie sehen die Zahlen aus in der Kriminalstatistik an diesem Punkt? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Tobias Singelnstein von der Uni Frankfurt. Er hat dort die Professur für Kriminologie und Strafrecht. Herr Singelnstein, ist das ein wartbarer politischer Reflex, jetzt zu fordern, die Strafmündigkeit abzusenken?
Ja, aus politikwissenschaftlicher Perspektive ist es das bestimmt. Aus einer kriminologischen Perspektive würde man eher sagen, dass das keine sinnvolle Diskussion ist. Die kommt ja alle paar Jahre mal wieder. Aber aus meiner Sicht ist das eher Ausdruck der politischen Hilflosigkeit, wie man jetzt mit solchen Zahlen umgehen soll.
Was würde das denn überhaupt bringen? Also diese Herabsetzen der Strafmündigkeit, hätte das denn überhaupt eine abschreckende Wirkung? Also so argumentiert zum Beispiel der rechtspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Günther Krings.
Nein, davon kann man nicht ausgehen. Und in der Tat muss man fragen, was soll das Strafrecht an der Stelle eigentlich erreichen? Wenn es darum geht, ein Signal der Beruhigung in die Bevölkerung zu senden, dann wäre das vielleicht eine symbolische gesetzgeberische Maßnahme. Aber wenn es um die Frage geht, ob Jugendliche sich dann stärker, besser an Normen halten, ob so eine strafrechtliche Regelung abschreckend wirken würde, dann muss man aus wissenschaftlicher Perspektive ganz klar sagen, nein. Der Gesetzgeber hat nicht ohne Grund diese Grenze von 14 Jahren festgelegt, sondern die verschiedenen Disziplinen, die sich damit befassen, also Sozialpsychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaften und so weiter, die sind sich relativ einig, dass die Einsichtsfähigkeit und die Steuerungsfähigkeit bei Menschen, die jünger sind als 14 Jahre, einfach nicht so ausgeprägt ist, dass man davon sprechen kann, dass sie sich schuldig machen im Sinne des Strafrechts.
Herbert Reul, der CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, der hat sich auch schon dazu geäußert. Da war Anlass ein Fall in Dortmund erst vor kurzem. Da ist ein Obdachloser erstochen worden. Ein 13-Jähriger soll diese Tat begangen haben. Und Herbert Reul sieht auf der einen Seite, dass Kinder und Jugendliche anders behandelt werden sollten vor dem Gesetz als Erwachsene. Aber Straftaten könnten eben auch nicht ohne Sanktionen bleiben, gerade bei so schweren Straftaten, so sieht Reul das. Was wäre denn aus kriminologischer Sicht an diesem Punkt dann sinnvoll?
Also erstens muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass das ja extreme Ausnahmefälle sind, die dann zu diesen politischen Debatten führen, und dass der absolute Großteil dieser Fälle, die erfasst werden, Bagatellfälle sind, leichte Kriminalität ist. Und zweitens muss man sagen, dass die fehlende Strafbarkeit ja nicht bedeutet, dass man überhaupt gar nichts machen könnte. Der Staat hat ein sehr breites Instrumentarium an erzieherischen, an Hilfemaßnahmen, die er einsetzen kann in solchen Fällen, um darauf zu reagieren und auch dafür zu sorgen, dass in Zukunft solche Taten dann nicht mehr passieren.
Also welche Mittel wären das beispielsweise?
Dass man mit dem Jugendhilferecht in die Familien reingeht, dort die Erziehung unterstützt und ähnliche Maßnahmen, um dann stärkeren erzieherischen Effekt zu erreichen. Das Hauptproblem ist ja, dass das Jugendstrafrecht eigentlich denkbar schlecht geeignet ist, um soziale Normen zu vermitteln. Und darum geht es ja im Prinzip nur, dass wir jungen Menschen im Laufe der Sozialisation die sozialen Normen des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft vermitteln wollen und sollen. Und dafür braucht es aber eigentlich eine Zuwendung, einen intensiven persönlichen Kontakt. Und für all das ist das Strafrecht eigentlich das allerschlechteste Instrument, sondern da ist Familie gefragt, da ist soziales Umfeld gefragt, da ist Schule gefragt. All das sind Instanzen, die diesen Sozialisationsprozess viel, viel besser begleiten, gestalten können, als es das Strafrecht jemals könnte.
Aber können Sie den Widerspruch, den Herbert Reul da benannt hat, können Sie den nachvollziehen?
Dass es für die Gesellschaft schwierig ist, auszuhalten, dass es nach so einer Tat keine Reaktion gibt, meinen Sie?
Ja.
Ja, aber ich würde sagen, das ist eher ein Problem der Gesellschaft, ne? Dass wir das Gefühl haben, wenn sowas Schlimmes passiert, dann braucht es irgendeine Form der drastischen Reaktion. Aber wenn wir uns dann fragen, was soll die eigentlich erreichen in so einer Situation, dann geht es eigentlich nur darum, dass wir als Gesellschaft das Gefühl haben, okay, das ist jetzt irgendwie ausgeglichen worden und da ist was passiert. Da würde man aus einer kriminologischen, aber auch aus einer strafrechtlichen Sicht immer fragen, was ist denn aber der darüber hinausgehende Effekt? Ne? Also haben wir eine Abschreckung, haben wir eine erzieherische Wirkung, bringt diese Strafe irgendwas? Und da muss man ganz klar sagen, nein, diese Strafen bringen gerade in dem Alter, diese Strafdrohungen bringen gerade in dem Alter keine besondere abschreckende Wirkung. Und Strafe wirkt auch nicht erzieherisch, sondern im Gegenteil, Strafe, gerade harte Strafen, die mit Freiheitsentziehung verbunden sind, haben sehr, sehr viele negative Effekte, die sich in so einem jungen Alter besonders drastisch auswirken. Und deshalb ist in der Kriminologie ganz einhellig die Meinung, dass man gerade bei jungen Menschen sehr, sehr vorsichtig mit diesem Instrument des Strafrechts sein muss, weil es einfach mehr Schaden verursacht, als es bringt.
Ich würde gerne nochmal auf die aktuelle Kriminalitätsstatistik eingehen. Also die zeigt, ich habe das eben schon mal kurz benannt, dass die Jugendkriminalität steigt. Seit dem Ende der Corona-Pandemie noch mal mehr, also seit dem Ende der Maßnahmen. Das hat Nancy Faeser eben gestern auch noch mal bestätigt in der Pressekonferenz dazu. Wie ordnen Sie das eigentlich ein, wenn Sie das hören?
Also auch da muss man ja noch mal sagen, dass die PKS einfach eine polizeiliche Tätigkeitsstatistik ist. Das heißt, wir müssen die sehr zurückhaltend bewerten und die Zahlen entsprechend einordnen. Die bilden jetzt nicht das Kriminalitätsgeschehen, die Kriminalitätswirklichkeit ab, sondern nur einen nicht repräsentativen Ausschnitt daraus. Wenn wir jetzt mal trotzdem davon ausgehen, dass die Zahlen uns was sagen und uns die im Längsschnitt oder im Zeitverlauf anschauen, dann haben wir jetzt in der Tat einen Anstieg im zweiten Jahr. Also wir hatten 2022 ja schon einen deutlichen Anstieg. Jetzt haben wir nochmal nicht mehr ganz so deutlichen Anstieg. Und viel davon wird man sicher als Nachholeffekt aus den Corona-Jahren bezeichnen können. Es ist in der Jugendkriminologie ganz gesicherte Erkenntnis, dass Jugendkriminalität was relativ Normales ist, ganz überwiegend aus leichten, bagatellhaften Delikten besteht. Und dass es einfach zum Prozess des Erwachsenwerdens dazugehört, dass man auch mal Grenzen überschreitet, auch mal rechtliche Grenzen überschreitet. Und gerade deshalb haben wir ja ein besonderes Jugendstrafrecht, was eben in anderer Art und Weise auf solche Delikte reagiert. Und wir sehen jetzt hier einen gewissen Nachholeffekt. In den Corona-Jahren war das halt sehr viel schwerer möglich, diesen Teil des Erwachsenwerdens auch auszuleben, weil die Kinder und Jugendlichen zu Hause waren, wenig Möglichkeiten hatten, sich auszutoben, in Anführungsstrichen. Und deshalb ist es sicher ein ganzes Stück weit ein Nachholungseffekt, den wir hier sehen. Wenn wir es jetzt nochmal 20
Oder ich frage nochmal kurz dazwischen, Herr Singelstein, nur um das nochmal besser zu verstehen. Also das, was Sie gerade gesagt haben, das heißt also, dass es da zu einem Anstieg kommt. Ist das jetzt etwas, was man mit einer gewissen Sorge betrachten sollte oder ist das dann erwartbar gewesen?
Das ist einerseits erwartbar gewesen, andererseits wird man sich natürlich angucken müssen, wie sich das in den kommenden Jahren entwickelt, ne, und ob da draußen ein Trend entsteht, dass es mehr wird. Wenn wir es uns jetzt nochmal 25 Jahre zurück angucken, sind wir heute immer noch auf einem sehr, sehr niedrigen Stand, was tatverdächtige Kinder und Jugendliche angeht. Ja. 2001, 2002 hatten wir sehr viel höhere Zahlen. Ja. Insofern kann man aus kriminologischer Sicht sagen, das sind jetzt keine dramatischen Werte, die wir da erreichen, sondern durchaus Werte, über denen, wo wir schon mal deutlich drüber lagen. Aber man muss sich natürlich fragen, setzt sich das jetzt in den kommenden Jahren fort und wie geht man damit um?
Herr Singelstein, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit und fürs Interview.
Sehr gerne.